Die Predigt heute ist über ein Stück aus dem Römerbrief, einer der bekanntesten Briefe des Paulus. Und der Abschnitt, über den ich reden werde, stammt aus dem 15. Kapitel. Dort heißt es, alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir sie aus den Heiligen Schriften gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Denn das sage ich, weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, tritt Christus in den Dienst der Beschneidung. So wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Heiden haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Denn in der Heiligen Schrift steht, darum will ich dir danken unter den Heiden. Deinen Namen will ich preisen mit einem Lied. An einer anderen Stelle heißt es, freut euch ihr Heiden, zusammen mit seinem Volk. Und noch einmal an einer anderen Stelle, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn ihr Völker alle. Und schließlich sagt Jesaja, aus der Wurzel Isai wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben und über die Heiden zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Diese Hoffnung kommt von Gott. Er erfülle euch auch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du bitte wieder auf die erste Folie machst. Super, vielen Dank. Ja, drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg gehen. Der erste Gedanke ist einfach nur ein ganz kleiner Titsch, nämlich die Situation des Römerbriefes. Der Brief des Paulus an die Römer ist vermutlich um 56 nach Christus geschrieben und man geht davon aus, dass das in Korinth geschehen ist. Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, nämlich wer hat den Römerbrief geschrieben? Also wenn ihr Autobiografien lest von irgendwelchen wichtigen, bekannten Leuten, fragt man sich ja manchmal, meine Güte, die können aber echt super schreiben. Und wenn man dann irgendwo genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass diese Autobiografie quasi eine autorisierte Biografie ist, weil nämlich derjenige, über den diese Biografie ist, sie hat schreiben lassen von jemand anders, der einfach Schreiben drauf hat. Und dann wird das sozusagen von dem Menschen, dem seine Biografie das ist, korrigiert und so. Und dann kriegt man das als Autobiografie. Aber in Wirklichkeit hat so ein Ghostwriter da geschrieben und man weiß immer nicht genau, was ist jetzt von dieser Person wirklich alles selber geschrieben und was hat sozusagen der Ghostwriter geschrieben und der Mensch, um den es geht, der sagt dann hinterher, ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Bei Paulus ist es interessanterweise auch manchmal vermutet worden, weil an der einen oder anderen Stelle Sachen in den Paulusbriefen ein bisschen anders klingen, als Paulus es vielleicht sonst formuliert. Und hier bei dem Römerbrief ist es ganz offensichtlich, denn am Ende nämlich, im Vers 22, da heißt es, ich, Tertius, grüße euch ebenfalls. Ich habe diesen Brief im Dienst des Herrn für Paulus niedergeschrieben. Das heißt also, auch Paulus hat einen Ghostwriter. Das kann jetzt sein, dass er langsam zittrige Finger gekriegt hat oder nicht mehr so gut mit den Augen gucken kann. Das kann sein, dass er so viele Briefe schreiben muss, dass er kaum noch Zeit hat. Das kann sein, weil er sich ja der römischen Gemeinde vorstellen will, dass er eine ordentliche Schrift haben will, weil er hat eine Sauklaue und deswegen hat er den Tertius schreiben lassen, weil der schreibt noch so wie in der dritten Klasse. Keine Ahnung, aber es ist interessant, dass zumindest im Paulusbrief ganz deutlich gesagt wird, es ist ein Brief von Paulus, aber geschrieben hat ihn Tertius. Und der schämt sich auch nicht oder so, sondern er sagt, hi Leute, ich grüße euch auch. Vielleicht freut er sich, vielleicht ist das für ihn eine Ehre. Ey, für den Paulus einen Brief schreiben. Und vielleicht der Paulus, der dann Tertius mal fragt, sag mal, wie würdest du denn das formulieren? Und dann sagt Tertius, ja, pass auf, ich würde da so und so und so schreiben. Und Paulus, ja klar, mach so oder so. Boah, das wäre doch toll irgendwie, oder? So beim Paulus mitgeholfen haben. Okay, also, diesen Brief hat Tertius geschrieben. Der Zweck des Römerbriefes ist auch ein bisschen abzusehen. Paulus möchte die ihm unbekannte römische Gemeinde besuchen. Da war er noch nie, die hat er auch nicht gegründet. Bislang hat er sich eigentlich immer nur um Gemeinden gekümmert, die er auch selber gegründet hat und hat denen gesagt, wie sie sich organisieren sollen, worauf sie achten sollen. Und jetzt möchte er zu dieser römischen Gemeinde, die schon relativ groß ist und die ihn schon kennen, aber es ist nicht eine von seinen Gemeinden, die er gegründet hat. Und vermutlich möchte er dort um Unterstützung bitten für seine weitere Missionstätigkeit. Denn er hat jetzt sozusagen Kleinasien, die Küste von der Türkei abgegrast, war an verschiedenen Stellen, wichtigen Stellen in Griechenland und hat jetzt Pläne, nochmal irgendwo anders hinzugehen, wo noch gar nicht so viele Missionare gewesen sind. Und er stellt sich ein Land vor, was quasi kurz vor Ende der Welt ist, nämlich Spanien. Weil dahinter kommt ja nichts mehr. Amerika gab es ja noch nicht offiziell. Okay, er schreibt im 15. Kapitel nämlich auch, aber jetzt habe ich in dieser Gegend nichts mehr zu tun. Es ist allerdings seit vielen Jahren mein sehnlicher Wunsch, zu euch zu kommen. Das könnte ich tun, wenn ich nach Spanien reise. Ich hoffe also, euch auf der Durchreise zu treffen. Und ich baue auch darauf, bei euch für die Weiterreise Unterstützung zu bekommen. Aber vorher möchte ich gerne eine Weile die Gemeinschaft mit euch genießen. Also hier kann man ganz deutlich sehen, was für eine Motivation Paulus hat. Er spielt da mit relativ offenen Karten, dass man, weil die Römer sich vielleicht denken, ja, wieso schreibt er uns jetzt einen Brief? Interessanterweise, obwohl Paulus nie in der Gemeinde in Rom war, hat der Brief am Ende eine relativ lange Grußliste. Und da könnte man vermuten, aber das ist nur eine Vermutung, dass er sich da schon kundig gemacht hat, wer ist denn alle so in Rom und wer hat da das Sagen und wen sollte man unbedingt grüßen. Und gibt es vielleicht Leute, die ich schon kenne, die grüße ich gleich mal, dann können die sagen, ah ja, der Paulus irgendwie, ne? Und genau, inhaltlich handelt der Paulusbrief eigentlich von dem Kern des Evangeliums, so wie Paulus es beschreibt. Nämlich es geht um das Heil, die Rettung Gottes durch Jesus Christus, sowohl für die Juden und innerhalb der jüdischen Tradition und warum die Rettung durch Jesus Christus notwendig ist, als auch warum es für die, die gar nicht bis jetzt an den Gott Israels geglaubt haben, die Heiden, dass es für die Heiden auch diese Rettung ist. Und dass beide Gruppen im Grunde genommen, sowohl die Heiden als auch die Juden, beide die Rettung durch Jesus Christus brauchen. Und davon handelt ein Großteil des Römerbriefes. Das lässt einerseits darauf schließen, dass Paulus vielleicht der Gemeinde deutlich machen wollte, was seine Positionen sind, was seine persönliche Meinung ist, was sie erwartet, wenn er zu ihnen kommt und bei ihnen Gast ist. Es lässt aber auch vermuten, dass Paulus davon ausgeht, dass auch in der Gemeinde in Rom es unter Umständen Spannungen gibt zwischen dem Zweig von Christen, die aus jüdischer Tradition kommen, und von dem Zweig Christen, die aus heidnischer Tradition kommen. Und um das miteinander zu verbinden, schreibt er halt ganz viel über die Situation der Menschen im Allgemeinen, aller Menschen vor Gott. Und dann schreibt er, daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Gedanken, und den habe ich überschrieben, nehmt einander an. Ich meine, ist ein positiver Satz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, aber wie hat Christus uns denn jetzt angenommen? Ich meine, wie soll man das jetzt beschreiben? Soll ich mich jetzt kreuzigen lassen für euch? Und ihr gleich mit für mich? Oder was soll das bedeuten? Wie ist das? Wenn man das auf das Hintergrundthema, auf das der Paulusbrief sehr stark abhebt, das Verhältnis zwischen Juden und Heidenchristen geht, dann bedeutet die Aussage, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat Christus denn die Judenchristen angenommen? Wie hat Christen denn Heidenchristen angenommen? In der Apostelgeschichte berichtet Lukas davon, dass sie bei einer Predigt, einem Gottesdienst im Hause eines heidnischen Mannes der Heilige Geist auf die anwesenden Heiden genauso drauf fällt wie Pfingsten bei den Jüngern Jesu. Und das ist für Petrus, der diese Predigt gehalten hat, aufgrund des passiert ist, Und für Lukas, der das Ganze erzählt und dann auch hinterher für den Rat der Christen, die in Jerusalem darüber entscheiden, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen, das eindeutige Zeichen, dass Gott für alle Menschen da ist, egal ob sie aus jüdischer Tradition kommen oder ob sie aus heidnischer Tradition kommen, dass Gott da keine Unterschiede macht. Und dass diese Heidenchristen sofort den Heiligen Geist empfangen haben und nicht vorher erst zum Judentum übertreten mussten, bedeutet, dass sozusagen alle gleich am Start sind. Es gibt keine weitere Vorbereitung. Es gibt nicht einen Vorstartbereich, wo wir Heiden erstmal, und wir sind die Heiden, ne? Ihr wisst es, dass wir die Heiden sind. Wir sind die Unbeschnittenen hier, also die meisten von uns. Also wir die Heiden, wir haben nicht sozusagen eine Vorstufe, wo wir uns erstmal so halb annähern dürfen, damit wir so ungefähr auf den Stand der Juden sind und genauso geliebt sind wie die jüdischen Menschen. Und dann dürfen wir alle zusammen vortreten zu Jesus, sondern es geht gleich los. Und wenn Paulus sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, dann meint er damit, vorbehaltlos, so wie ihr seid, so wie ihr jetzt gerade in diesem Moment sitzt. Vielleicht die Zähne geputzt, vielleicht nicht die Zähne geputzt. Vielleicht beschnitten, vielleicht nicht beschnitten. Schon viel in der Bibel gelesen, noch nie in die Bibel reingeguckt. Vollkommen egal. So wie ihr seid, möchte Jesus euch annehmen. Und so vorbehaltlos sollen wir einander annehmen. Also Judenchristen und Heidenchristen sind gleichberechtigt innerhalb der Christenheit. Wir gehören dazu. Stell dir mal vor, es hätte sie auch anders ausgehen können. Hätte auch sein können, dass Gott sagt, nee, ey, ich stehe nur auf Israeliten. Euch will ich eigentlich nicht. Ja, was dann? Hätten wir hier gestanden mit unseren Gottesdiensten und kein Gott wäre gekommen. Wir nehmen das als so eine Selbstverständlichkeit, aber wir können gar nicht so nachvollziehen, was für ein Riesenschritt das damals war. Meine Frau ist heute nicht da, deswegen kann ich da einen kleinen Schwank aus unserer Ehe erzählen. Also die Sache ist die, als wir geheiratet haben, bin ich sozusagen zu meiner Frau gezogen. Meine Frau hatte schon diese Wohnung, die war relativ groß. Wir wollten aber nicht vor der Ehe zusammenziehen. Und deswegen hat die da schon mal ein Dreivierteljahr drin gewohnt. Und ich habe noch da in so einem WG-Zimmer gewohnt. Und dann bin ich eingezogen. Und wir haben so gewisse unterschiedliche Lebensstandards. Zum Beispiel, was Ordnung bedeutet oder so. Ne? Und während meine Frau vorher also eine echt große Wohnung hatte, lag jetzt überall Kram von jemand anders da drin rum. Versteht ihr, wenn ihr eine Wohnung habt, die euch gehört und die habt ihr so eingerichtet, wie ihr das wollt und wie ihr das gut findet und wie ihr das kuschelig findet und dann kommt eine fremde Person und zieht da bei euch ein. Und wenn das nicht, wenn ihr nicht gerade erst gestern eingezogen seid, sondern schon da lange drin wohnt und das euer Reich ist, euer Zuflucht und jetzt wohnt ein fremder Mensch da drin, das ist auch ein komisches Gefühl. Und der räumt Sachen woanders hin und der hat keine Ahnung, wo ihr die Messer und wo ihr die Gabeln hintut. Oder wie man Sachen einräumt oder was weiß ich. Versteht ihr das? Und genau so ging es den Judenchristen, die eine ewig lange Tradition mit Gott hatten, die sich mit Gott eingerichtet hatten, die Vorstellung hatten, wie man Gott anbetet, was für Lieder man singt, was zu einem ordentlichen Gottesdienst dazugehört, wie das Leben sich gestaltet. Und jetzt kommen diese Heidenchristen einfach und sagen, hey, wir gehören auch dazu. Und dann gibt's Kirchenkaffee. Und dann ist die Frage, wo im Kühlschrank, an welcher Stelle steht die Milch? Für Juden eine ganz wichtige Frage. Die Heidenchristen, die fragen vielleicht eher nach, ist das Kuhmilch oder Sojamilch oder so. Ne? Versteht ihr, für die ist das vollkommen irrelevant. Und die Heidenchristen haben unter Umständen eine ganz andere Denke. Die, bei manchen Sachen denken die sich gar nichts und andere Sachen sind für die voll wichtig. Und für die Judenchristen aus der jüdischen Tradition ist es nicht so einfach, damit zurechtzukommen. Ey, über Generationen ist dir gesagt worden, du bist das auserwählte Volk. Und dann auf einmal, ja, du bist das auserwählte Volk, aber alle anderen sind auch auserwählt. Also eigentlich sind wir alle ein bisschen auserwählt. Was macht das mit dir? Stellt euch mal vor, hier würden jetzt 200 noch heidnischere Leute als wir sind hier reinkommen und würden diesen Gottesdienst ummodeln und würden hier alles anders machen. Da würden wir doch auch sagen, ey, hör mal, Moment. Wir hatten hier einen schönen Gottesdienst, der gefiel uns. Das war okay für uns. Was kommt ihr jetzt hier und nörgelt an der Musik rum und auf einmal gibt es Sojamilch im Kaffee, das schmeckt doch gar nicht und so und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Paulus muss diesen Punkt deutlich machen, dass alle von Gott angenommen sind, alle gleich von Gott angenommen sind und dass es wichtig ist. Und wenn jetzt bitte die zweite Folie nochmal zeigst von der Predigt, ist es interessant, dass er an dieser Stelle auf einmal richtig viele Bibelverse zitiert. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Stellen im Neuen Testament, in den Briefen des Paulus, wo so viele Bibelstellen hintereinander, bang, 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 angeführt werden. Ne? Das sind die kursiven Sachen. Ne? Da heißt es, denn in der Heiligen Schrift steht, darum will ich dir danken unter den Heiden, deinen Namen will ich preisen mit einem Lied. Unter den Heiden. Das heißt also, derjenige, der das geschrieben hat, ist irgendwie unter den Heiden oder mit den Heiden. Vielleicht singen die gemeinsam ein Lied. Also die Heiden stehen nicht draußen. Oder dann ein Stück drunter. Freut euch, ihr Heiden, zusammen mit seinem Volk. Ja, ich meine, man kann sich auch gemeinsam freuen und die sind draußen irgendwie und wir hier drinnen irgendwie. Ne? Aber es ist eindeutig, freut euch zusammen. Und dann schließlich sagt Jesaja, aus der Wurzel Isai wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über die Heiden zu herrschen. Ja, ja, mach die Heiden fertig, herrsche über sie und zeig ihnen, wie es ist, Israelit zu sein. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Wer sind die sie? Die sie sind nicht die Israeliten an dieser Stelle. Die sie sind an dieser Stelle die Heiden. Die Wurzel Isais wird über die Heiden herrschen und die Heiden werden ihre Hoffnung auf diese Wurzel setzen. Die Heiden werden sagen, ja, der Messias ist für uns auch gekommen, nicht nur für euch. Für wen ist eigentlich ein Bibeltext eine Autorität? Zur Zeit des Paulus, also Altes Testament. Wer hat das Alte Testament gelesen, kannte sich darin aus und akzeptierte das Alte Testament als Autorität? Nicht die Heidenchristen, ne? Die Heidenchristen hätten gesagt, oh interessant, was liest denn da? Oh, das sieht aber schon älter aus. Das ist aber eine komische Sprache. Ja, das ist Hebräisch, aber wir haben auch eine griechische Übersetzung. Ah, zeig mal die griechische. Oh, das ist aber auch schon ein bisschen älter, das Griechisch. Da spricht man ja gar nicht mehr so. Das ist eine Argumentation für Judenchristen eigentlich. Und das ist jetzt meine reine Vermutung, ey, kreuzigt mich oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die schwierigere Situation war, nicht den Heidenchristen zu sagen, da sind auch noch andere, sondern die sind ja alle andere. Die kommen ja, die Heiden sind ja der Rest der Menschheit, die kommen ja aus allen Völkern. Der Begriff Heide ist schon ein Sammelsurium von lauter anderen. Sondern ich glaube, das Hauptproblem war für die Judenchristen, die gesagt haben, hey, ey, wir sind doch eigentlich hier das Volk. Wir sind das Volk und jetzt erleben wir, dass andere das Volk auch sein wollen. Und deswegen, glaube ich, argumentiert Paulus hier so massiv mit Bibelversen, um wirklich deutlich zu machen, das ist nicht eine verrückte Idee, dass jetzt auf einmal auch Heiden in den Gottesdienst kommen dürfen, sondern das ist schon im Alten Testament, in eurer Basis, ihr lieben Judenchristen, in eurem Vermächtnis, in dem, wo ihr dran glaubt, da, wenn ihr mal genauer hinlest, werdet ihr eine ganze Menge Stellen finden, wo das schon angekündigt ist. Wir haben es immer überlesen, wir haben es nie so richtig wahrgenommen, weil wir immer mit einer bestimmten Brille in den Text reingeguckt haben. Und wir haben nach dem Messias gesucht, der Israel befreit. Wir haben aber nicht danach gesucht, was der Messias für alle anderen tun kann. Aber hier serviere ich euch mal drei Stellen, damit ihr mal seht, hey, der Messias ist nicht alleine für Israel gekommen, sondern die Heiden werden ihre ganze Hoffnung auf den Messias setzen. Ja, ich meine, ich vermute mal, die meisten von uns kommen aus heidnisch-christlichem Hintergrund. Wir haben in unserer Gemeinde vermutlich sehr weniger das Dilemma, wie kommen wir Judenchristen, Heidenchristen zurecht. Aber wir sind die, also die wir heute hier sitzen, wir sind die, die schon da sind. Und es könnte immer wieder mal passieren, dass irgendjemand zum ersten Mal in so einen Gottesdienst reinkommt oder eine Gruppe von Leuten und die sagen, hey, wir wollen auch mitmachen und wir machen irgendwie was anderes. Das heißt also, diese Situation, die wir hier in einer besonderen, komplizierten Situation sehen zwischen Judenchristen und Heidenchristen, ist eine Situation, die christliche Gemeinden in der ganzen Welt immer und immer und immer wieder erleben werden, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die schon da sind und die der Meinung sind, so wie wir das machen, ist es richtig und so sollte es bleiben. Und dass es neue Leute gibt, die dazukommen, die auch zu Gott gehören wollen, die aber einfach ein anderes Wissen, einen anderen Hintergrund mitbringen und die deswegen irgendwie auch manche Sachen anders angehen würden und anders anpacken würden. Und immer wieder, wenn diese Situation kommt, ist es wichtig, dass die, die schon da sind, sagen, hey, wir wollen alle Menschen annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns mit reingenommen und wir wollen alle anderen Menschen mit reinnehmen, die zu uns kommen. Und so wie Jesus offen ist, so wollen auch wir offen sein. Es gibt keine Vorstufe, wo man erstmal guckt, wenn ihr erstmal gelernt habt, so ein bisschen wie wir zu reden. Und wenn ihr mindestens 3 Lieder von Albert Frey auswendig könnt, dann können wir noch mal weiter drüber reden, ob du auch mal den Mülleimer rausbringen darfst. Sondern es geht immer darum, dass wir einander annehmen, so vorbehaltslos, wie Gott das tut. Und das ist eigentlich der Grund, warum Weihnachten ein Fest der Freude ist. Weil die Kernbotschaft von Weihnachten ist nicht, dir fehlt noch was, aber vielleicht kriegst du es dieses Jahr Weihnachten geschenkt und dann bist du endlich vollständig. Sondern die Kernbotschaft von Weihnachten ist, Gott nimmt dich an, vorbehaltlos, dir fehlt nichts, du hast schon alles, greif nur zu. Amen. Ja, wir wollen uns jetzt auf Gott konzentrieren und noch einige Lieder zu seinem Lob singen. Ein Lied zum Beispiel heißt, macht die Tore auf. Das ist nicht, mach hoch die Tür, sondern das ist ein anderes Lied irgendwie. Da habe ich im ersten Moment zusammengezuckt. Und vielleicht ist es so, dass ihr gerade auch angesichts der Weihnachtszeit, die ja manchmal auch mit Erwartungen und Begegnungen sehr übervoll ist, dass ihr sagt, es gibt irgendwas, was ich auf dem Herzen habe, wo ich gerne mit jemand anderem gemeinsam beten würde. Und heute machen den Gebetsdienst die Daniela und die Andrea. Da, die Andrea sehe ich auf alle Fälle, die Daniela ist gerade irgendwo. Die ist gerade irgendwo, okay. Und wenn ihr das möchtet, dass die für euch beten, dann geht ihr zu diesem Raum hin, wo Musik vorne dran steht und die Tür offen ist. Und dort stehen die bereit, um mit euch zu beten. Falls die Tür zu ist, liegt das daran, dass dann gerade jemand betet, dann habt einfach ein bisschen Geduld. Okay? Und jetzt macht die Tore auf und öffnet eure Herzen.